请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 3. März 2025 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend spricht Xiangling Postelholz in Leben in Taiwan mit Dennis über seine 31-tägige Tour mit dem Fahrrad durch und um Taiwan. In Taiwan Monitor folgt ein Interview mit dem Journalisten Li Yuli über die Bundestagswahl in Deutschland und was dies für die zukünftige Taiwan-China-Politik Deutschlands bedeuten könnte. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te betont bei der Eröffnung der internationalen Werkzeugmaschinenmesse TIMTUS die Bedeutung von Taiwans Werkzeugmaschinenindustrie. Außenminister Lin Xia-Long zufolge ist die Situation mit den diplomatischen Verbündeten Taiwans stabil. Und Suche nach zwei Vermissten nach Brand auf Fischerboot hält an. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat heute an der Eröffnung der internationalen Werkzeugmaschinenmesse Taipei TIMTUS 2025 teilgenommen. Die TIMTUS 2025 findet vom 3. bis 8. März in den Messehallen Nangang in Taipei statt. Präsident Lai sagt in seiner Rede, angesichts der sich verändernden internationalen Lage müsse man stets wachsam bleiben. Er nannte drei Ziele. Erstens die gemeinsame Bewältigung der Herausforderungen der Digitalisierung und Netto-Null-Emission. Was die digitale Transformation betrifft, muss man unbedingt künstliche Intelligenz integrieren, um die Produktionsprozesse zu optimieren und die Kosten zu senken. Um erfolgreich zu sein, muss man sich in Richtung Präzision und Intelligenz entwickeln. Was die Netto-Null-Transformation betrifft, möchte ich besonders dem Vorsitzenden des Taiwan-Maschinenindustrieverbandes Zhuang Dali dafür danken, dass er Maschinenbauunternehmen bei der Erstellung von CO2-Bilanzen unterstützt hat. Die Regierung wird auch in Zukunft mit den verschiedenen Verbänden zusammenarbeiten, um eine Emissionsdatenbank zu erstellen, den Unternehmen beim Aufbau von kohlestoffarmen Anlagen zu helfen, um ihre Konkurrenzfähigkeit zu steigern. Das zweite Ziel sei, die Errichtung von hoher Wertschöpfung zu verfolgen, wie in den Bereichen Drohnen, intelligente Fertigung, Elektromobilität, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, künstliche Intelligenz, Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie, Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn und Robotik. Bei Entwicklungen in diesen Bereichen sei die Kooperation mit der taiwanischen Werkzeugmaschinenindustrie notwendig, um Taiwans Wirtschaft und Industrien auf die nächste Stufe zu heben. Das dritte Ziel sei, mit einer starken Positionierung in Taiwan weltweit zu expandieren und globale Märkte zu erschließen. Die Regierung werde die Industrien weiterhin mit Steuervorteilen, Investitionsabschreibungen und weiteren Maßnahmen unterstützen, so der Präsident heute bei der Eröffnung der internationalen Werkzeugmaschinenmesse TIMTUS. Außenminister Lin Xia-Long hat gestern in einem Interview die Situation mit den 12 diplomatischen Verbündeten als stabil bezeichnet. Besondere Aufmerksamkeit müsse man auf Haiti und den Vatikan richten. Taiwan unterstütze Haiti trotz der politischen Unruhen in diesem Land weiterhin in deren schwierigen Zeiten. Der Vatikan suche zwar den Dialog mit China, die diplomatische Situation sei insgesamt weiterhin stabil und man sei zuversichtlich, dass sich daran nichts ändern werde, so Lin. Außenminister Lin sagte außerdem, er konzentriere sich darauf, die Beziehungen zu den 12 bestehenden diplomatischen Verbündeten zu stärken und zu pflegen. Was die Möglichkeit der Erweiterung von diplomatischen Verbündeten betrifft, so werde man hier nichts erzwingen, sondern der natürlichen Entwicklung folgen. Bei der Erweiterung unserer diplomatischen Beziehungen gibt es einige, die wir im Blick haben. Aber das muss auf beiden Seiten mit Freude und Einverständnis geschehen. Nur so können es langfristige Beziehungen werden. Wenn es kurzfristig wäre oder wie bei China nach Abwerbung aussieht, dann würden wir es lieber bleiben lassen und den richtigen Zeitpunkt abwarten. Außenminister Lin Xiaolong machte diese Aussagen gestern bei einem Interview in einem Politikprogramm des Online-Nachrichtenmediums The Storm Media. Die Küstenwache sucht weiter nach dem Kapitän und einem Besatzungsmitglied eines in Brand geratenen Fischerbootes. Gestern Abend geriet das taiwanische Fischerboot Sanxie Shun 26 in Gewässern nördlich Taiwans in Brand. 5 indonesische Besatzungsmitglieder an Bord konnten von einem Schiff in der Nähe gerettet werden. Der Kapitän und ein weiteres indonesisches Besatzungsmitglied werden noch vermisst. Die Küstenwache erhielt gestern um 18.17 Uhr abends die Meldung, dass das Fischerboot Sanxie Shun 26 etwa 90 Seemeilen nordöstlich der Insel Pongjia in Brand geraten war und die Flammen sich rasch ausbreiteten. Die Küstenwache entsandte unverzüglich Schiffe zum Such- und Rettungseinsatz zum Unglücksort. Die Insel Pongjia befindet sich rund 56 Kilometer nördlich von der nordtaiwanischen Hafenstadt Geelong entfernt. Das Verbrauchervertrauen ist im Februar wieder leicht gestiegen. Gemäß dem am Donnerstag von der National Central University veröffentlichten Verbrauchervertrauensindex ist das Verbrauchervertrauen im Februar gegenüber dem Vormonat leicht um 0,05 Punkte auf 72,59 Punkte gestiegen. Davor war das Verbrauchervertrauen 4 Monate in Folge rückläufig. Der Verbrauchervertrauensindex misst das Vertrauen der Menschen in die Beschäftigungsaussichten, die Familienfinanzen, die Verbraucherpreise, das lokale Wirtschaftsklima, den Aktienmarkt und Kauf von langlebigen Gütern in den nächsten 6 Monaten. Gemäß den Umfrageergebnissen ist das Verbrauchervertrauen in 4 Bereichen angestiegen. Den größten Anstieg verzeichnete der Bereich lokales Wirtschaftsklima mit 0,57 Punkten auf 87,41 Punkte. Der Teilindex Kauf von langlebigen Gütern stieg um 0,3 Punkte, der Teilindex Beschäftigungsaussichten um 0,17 Punkte und der Teilindex Familienfinanzen um 0,09 Punkte. Die Bereiche Verbraucherpreise und Aktienmarkt hingegen fielen auf den niedrigsten Stand seit Juni bzw. April vergangenen Jahres. Das internationale Heißluftballonfestival in Taitung in Ost-Taiwan wird in diesem Jahr am 5. Juli beginnen. Wie die Landkreisregierung Taitung gestern in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird das diesjährige internationale Heißluftballonfestival Taiwan auf dem Luye-Hochplateau in Taitung vom 5. Juli bis zum 21. August stattfinden. Auch in diesem Jahr wird das Heißluftballonfestival mit Rahmenprogrammen begleitet werden. Es werden 8 Konzerte mit Lichtershows an unterschiedlichen Orten im Landkreis Taitung veranstaltet, darunter ein Sonnenaufgangskonzert im Sunrise Park in Taimali, ein Konzert unter dem Sternenhimmel in Zhishang, eine Feuerwerk- und Drohnenshow im Taitung Seashore Park und Heißluftballon, Drohnen, Feuerwerks- und Lichtershows mit Vorführungen und Musik auf dem Luye-Hochplateau. Heißluftballon, Vorführungen und Aktivitäten werden täglich außer dienstags abgehalten. In diesem Jahr findet das internationale Heißluftballon-Festival in Luye in Taitung zum 15. Mal statt. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 296,93 Punkte oder 1,29% auf 22.756,25 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 419,95 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 12,28 Milliarden Euro oder 12,75 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 28 Grad Celsius im Norden. In Mittel- und Süd-Taiwan kletterten die Temperaturen auf über 30 Grad. In Tainan in Süd-Taiwan wurde eine Höchsttemperatur von 34,7 Grad gemessen. Die Aussichten für morgen Dienstag. In Nord- und Mittel-Taiwan bewölkt mit Regenschauern bei Temperaturen bis 24 Grad in Nord-Taiwan und bis 27 Grad in Mittel-Taiwan. In Süd-Taiwan teils heiter, teils bewölkt bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 3. März 2025 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Leben in Taiwan. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan mit Changling Postel Heutz. Zu Gast ist im Studio Sozialarbeiter Dennis. Dennis hat in den vergangenen 31 Tagen eine Bikepacking-Tour mit dem Fahrrad durch Taiwan gemacht. Zuvor hat er Radio Taiwan International kontaktiert und hat sein Vorhaben angekündigt. Natürlich mussten wir ihn sofort einladen, denn wir wollen alles über seine Inspiration, sein Konzept und das Endergebnis erfahren. Lieber Dennis, bevor wir beginnen, muss ich dir die obligatorischen Fragen stellen. Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Was machst du beruflich? Und was führt dich nach Taiwan?
Ja, vielen Dank. Hallo, mein Name ist Dennis. Ich bin 45 Jahre alt, komme aus Mannheim und bin als Beruf Sozialarbeiter in einem sozialpsychiatrischen Dienst. Nach Taiwan führt mich, ich hatte eine Folge eines anderen Podcasts gehört und da hat eine junge Frau darüber berichtet, dass es in Taiwan einen Rundweg gibt, in dem man ganz Taiwan umrunden kann, die sogenannte Route Nummer 1. Und dann habe ich mich darüber ein bisschen informiert und wie das Ganze ins Leben gerufen wurde durch den Gründer der Firma Giant, dieser Fahrradfirma, und habe entschieden, da geht's für mich am Ende des Jahres hin.
Und ich sprach in der Einleitung das Bikepacking an. Schwierig für mich auszusprechen. Was genau ist das?
Ja, also Bikepacking ist eher ein neumoderner Begriff für den Radreisenden mit Gepäck. Also es heißt nichts anderes, dass man am Fahrrad alles mit dabei hat, was man denn so braucht zum Radreisen. Wie zum Beispiel ein Zelt, Kochausrüstung und die ganzen Dinge, die man sonst im Alltag braucht. Ja, vorab kann ich schon sagen, ich habe weder Zelt noch Kochausrüstung gebraucht. Kann man gerne zu Hause lassen.
Und das war auch von Giant so geplant, dass man diese Tour, diese Route Nummer 1, dass man die komplett mit seiner eigenen Ausrüstung bewältigt?
Ja, also ich hatte mich darüber informiert, dass der Gründer der Firma Giant, ich glaube, der nennt sich King Louis, diese Tour selbst gefahren hat im hohen Alter und der dann die Regierung dazu animiert hat, diesen Radweg zu gründen und sozusagen eine zusammenhängende Route zu machen. Und dann wurde das, ich glaube, er hat ein bisschen Nachdruck verliehen und dann wurde das Ganze irgendwann mal gebaut oder halt beschildert. Und in manchen Regionen ist dieser Weg sehr gut ausgebaut und ein eigener Radweg. Und in manchen Regionen ist es tatsächlich nur entlang der Hauptstraße.
Das heißt, könntest du kurz deinen Weg mal skizzieren? Was sind die einzelnen Stationen?
Also ich bin den Weg nicht klassisch der kompletten Route gefolgt, weil ich hatte ja mit 31 Tagen tatsächlich sehr viel Zeit und bin oft mal nach links und nach rechts abgebogen. Aber klassisch geht die Route einmal komplett um die Insel herum und sozusagen über Taipei beginnend. Die meisten fahren das Ganze im Uhrzeigersinn. Ich bin es gegen den Uhrzeigersinn gefahren, weil ich das Meer sehen wollte auf der rechten Seite. Und dann geht es im Prinzip von Hsinchu weiter Richtung Tainan, Kaohsiung, Kenting und so weiter. Und wieder andere Seite zurück, Hualien, zurück nach Taipei. Und das Ganze bewältigen viele mit dem Rennrad, zum Beispiel in 10 Tagen. Ist das gut machbar? Ich glaube, es sind um die 1000 Kilometer, wenn man die kurze Variante wählt. Ich hatte jetzt knapp 1400.
Das heißt, man fährt 8 Stunden am Tag, 10 Stunden am Tag?
Ja, also wenn man das mag, kann man das sehr schnell tun. Es gibt da durchaus Radreisende, die fahren nach 160, 180 Kilometer am Tag. Aber ich würde empfehlen, mir für diese Tour eher bis zu 14 Tage Zeit zu nehmen, dass man ein bisschen Zeit hat, auch was von den Städten zu sehen. Ich hatte mir mit 31 Tagen viel Zeit genommen, bin dann in vielen Städten 2-3 Tage geblieben, hatte mir die Zeit genommen, einfach mal das Gefühl der Stadt zu erleben, mir Museen anzuschauen, Sehenswürdigkeiten und so weiter.
Genau, das fand ich so super toll an deinem Instagram-Account, Rather Go Cycling, dass du eben nicht nur diese Tour abgerissen hast, sondern du hast oft Videos geteilt, Bilder geteilt und in der Caption noch beschrieben, was die Inhalte hinter diesen Videos sind. Das fand ich ein ganz tolles Konzept, denn damit hast du Inhalte aus Taiwan gezeigt, die man so jetzt vielleicht im Reiseführer nicht finden kann. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ja, also ich wollte von Taiwan ein bisschen aus meiner Sicht zeigen und mit meinen Freunden teilen. Zum Beispiel auch, ich bin ja ein großer Tierfan, habe oft mich mit Katzen, mit Hunden am Weg beschäftigt, eher als mir die nächsten Sehenswürdigkeiten anzuschauen, wo man sich klassisch anschaut, und wollte auch das ein bisschen teilen, weil viele sehen immer nur die Seite, ach wie süß, ach wie sonstiges, und da kamen auch Nachfragen. Also ich muss sagen, die meisten Tiere werden sehr gut behandelt und irgendjemand füttert diese auch. Aber dennoch ist es so, dass man ein Problem hat mit Straßentieren, also Katzen und Hunden meistens, und diese auch manchmal aggressiv auftreten.
Hattest du da eine Begegnung?
Ja, ich hatte 3 Begegnungen mit Hunden, die mich verfolgt haben und aggressiv wirkten, aber das war meistens sehr weit abseits der Wege, also weit abseits der Route Nummer 1 und eher in sehr ländlichen Regionen. Man fährt oft auf diesen Routen auch mal durch diese Gegend, wo diese Friedhöfe sind, auf den Bergen, und dort leben viele Hunde und die sind auch durchaus mal aggressiv.
Gibt es irgendwelche Tipps, wie man diese Hunde abwehren kann?
Ja, also es gibt ja diesen allgemein bekannten Radfahrer-Tipp, man sollte doch stehen bleiben und sich lautstark bemerkbar machen, wenn man es denn tatsächlich tut und auch stehen bleibt und nicht Gas gibt und schnell wegfährt, so wie ich das getan habe. Ich habe auch eine Pfeife mit dabei, die soll Hunde abwehren. Das hat auch gewirkt, aber man sieht doch durchaus auch Rollerfahrer, die einen Stock mit dabei haben, um die Hunde abzuwehren. Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht die Masse, es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Die meisten Hunde sind sehr lieb und die freuen sich alle über Leckerlis, die Katzen über Katzenfutter, und das bekommt man auch immer gut in jedem 7-Eleven zu kaufen.
Welche Hilfsmittel gibt es zum Radfahren in Taiwan? Gibt es irgendwelche Apps, die du vielleicht benutzt hast, zur Vorbereitung oder hier vor Ort?
Also zur Vorbereitung, ich habe die Radroute Nummer 1, kann man überall als GPX-Datei runterladen. Die kann man dann auf sein Navigationsgerät runterladen. Oder es gibt ganz viele Informationen über die offizielle Taiwan-Tourismusbehörde, über verschiedene Radwege. Und auch viele einzelne Regionen bewerben ihren eigenen Radweg, der teilweise landschaftlich sehr schön ist und auch die man machen sollte. Also man kann sich vorher gut informieren, indem man dann über die beliebigen Suchmaschinen einfach Radfahren in Taiwan eingibt. Und dann kann man verschiedene Apps nutzen, wie ich zum Beispiel die App Komoot. Da findet man doch viele Touren, auch abseits der bekannten Radroute Nummer 1. Es gibt ein Buch über Taiwan, über Radreisen, über Bikepacking, und zwar von einem Engländer, der in Tainan lebt. Der heißt Mark Tovell und hat ein Buch geschrieben, Bicycle Touring Taiwan, Roads Above the Clouds. Und dieser Autor hat Strecken beschrieben, fern von den Hauptstraßen, durch die Berge, mit ganz tollen Naturerlebnissen. Und das Buch beinhaltet unter anderem auch die GPX-Tracks, die man runterladen kann, und ausführliche Beschreibungen und wunderbare Zeichnungen.
Hast du dein eigenes Fahrrad mitgebracht?
Ja, ich habe mein eigenes Fahrrad dabei. Ich habe die Möglichkeit genutzt, das Hotel vor Ort zu kontaktieren und diese zu fragen, ob ich meinen Radkoffer dort lagern konnte. Und das Hotel war auch problemlos, stand einen ganzen Monat mein Koffer dort.
Meinst du, man könnte die Tour auch mit dem U-Bike machen?
Also ich habe gehört, dass es doch durchaus junge Menschen gibt, die sehr motiviert sind und zu viel Kraft haben, dass man das mit dem U-Bike machen könnte, aber die U-Bikes sind tatsächlich doch sehr schwer, die da zu bewegen. Aber es gibt sehr viele Anbieter hier in der Stadt, besonders die Firma Giant hat ja eine Kette an Vermietstationen für Fahrräder, die auch durchaus repariert werden zwischendurch. Und es gibt in Taipei den bekannten Laden Matthew Bike, die die kompletten Radreisenden ausstatten, mit entsprechenden Taschen und alles, was sie so brauchen.
Das heißt, man muss gar nicht mit seinem eigenen Fahrrad hier hinkommen.
Nein, man muss nicht mit dem eigenen Rad kommen.
In der nächsten Woche geht es weiter und Dennis verrät uns unter anderem, welche Unterkünfte und Verpflegungsoptionen er gewählt hat, welche Herausforderungen auf ihn gewartet haben und wie seine ultimativen Bikepacker-Tipps für Taiwan lauten.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Am 23. Februar fand in Deutschland die Wahl zum Deutschen Bundestag statt. Ich sprach für Taiwan Monitor mit dem in Deutschland lebenden freischaffenden taiwanischen Journalisten Lin Yuli über die Aussichten hinsichtlich der Taiwan-China-Politik im neuen Deutschen Bundestag und einer neuen Regierung. Das Interview wurde am 28. Februar aufgezeichnet. Ich bin nun telefonisch verbunden mit Lin Yuli in Berlin. Er ist freier Journalist aus Taiwan, lebt seit vielen Jahren in Deutschland, in Berlin und hat für verschiedene taiwanische Medien gearbeitet. Er ist auch langjähriger politischer Beobachter, hat auch schon ein Buch über Deutschland geschrieben, Die Macht in der Mitte Europas. Das erschien 2017 und du arbeitest an einem weiteren Buch, stimmt das?
Ja, genau. Ich arbeite an einem Buch über den Ukraine-Krieg seit einiger Zeit. Mhm. Und ja, in Taiwan viele Leute interessieren sich für den Krieg. Und ich beobachte den Krieg auch aus unmittelbarer Nähe. Das ist vielleicht, man wundert sich, warum so. In Deutschland gibt es ja keinen Krieg. Aber man muss sagen, dass dieser Krieg ein Epochenbruch ist für Europa. Ich kann von Berlin aus eigentlich viel, viel beobachten.
Ja, und das beeinflusst natürlich auch die Politik in Deutschland sehr. Und in letzter Zeit hat sich in dieser Hinsicht ja auch sehr viel getan. Wir zeichnen dieses Gespräch am 28. Februar auf. Die Bundestagswahl ist nun vorbei und es sind bereits Sondierungsgespräche geplant, der Union mit der SPD. Wie würdest du das einschätzen? Eine CDU-SPD-Koalitionsregierung, würde das irgendetwas für Taiwan bedeuten? Würde das irgendwas ändern?
Ja, also grundsätzlich hat eigentlich die Haltung zu China in den letzten 2-3 Jahren eigentlich schon geändert in Deutschland. Das spürt man schon bei vielen Veranstaltungen oder bei der China-Strategie sozusagen. Diese China-Strategie, die ist die erste überhaupt in Deutschland. Und man sieht, dass man China mehr als Risiko sieht als Chance. Und diese Tendenz kann man beobachten in Berlin. Und ich habe den Eindruck, dass ein Bundeskanzler Merz China gegenüber auch kritisch bleibt. Und das hat er auch in einer Rede im Januar in Berlin eigentlich auch formuliert. Also er hat gesagt, dass zum Beispiel, dass Russland, China, Nordkorea, Iran arbeiten eng zusammen und Merz meint, wir sehen uns eine Achse antidemokratischer Autokratien gegenüber. Und ich kann schon voraussehen, dass eigentlich die Merz-Regierung dann weiterhin vorsichtiger mit China umgeht.
Im Wahlprogramm der CDU-CSU wird von De-Risking gesprochen und da heißt es auch, Präsenz im Indopazifik ausbauen, Systemkonkurrenz zu China annehmen und dass China sich immer schärfer gegen die freiheitlichen Demokratien positioniert und zunehmend expansiv in der Nachbarschaft und weit darüber hinaus agiert. Taiwan wird zwar im Wahlprogramm nicht erwähnt, aber ist vielleicht in einem Nebensatz gedacht. Also du denkst nicht, dass eine Merz-Regierung sich mehr pro China orientieren würde, auch was Wirtschaft oder auch Technologie angeht, wie zum Beispiel die G5-Technologie. Also du denkst eher nicht, dass es mehr Richtung China
das
geht?
Das auf keinen Fall. Also man nur ein Beispiel. In der letzten Zeit wurde die Unterseekabel in der Ostsee zerstört, also immer wieder. Und man vermutet, dass es von chinesischer Frachter zerstört. Und das nennt man hier in Europa Sabotage. Und man weiß natürlich nicht, ob die chinesische Regierung dahinter steckt. Aber wenn wir sehen, dass China mit dem Angriff auf die Infrastruktur in Europa direkt involviert ist, dann warum würde man nicht erlauben, auch in die Infrastruktur in Europa zu investieren? Also das sieht man schon, dass dieses Bewusstsein für Chinas Risiko, das ist stärker geworden in Europa. Aber es ist natürlich für Deutschland sehr schwer, eine Balance zu finden, weil vor allem die großen Unternehmen, sprich VW, BASF unter anderem, die sehr viel investieren in China. Und ich glaube, eine Merz-Regierung würde auch Schwierigkeiten haben, eine Balance zu finden zwischen Risiko und Chance was China angeht. Und das ist eine große Herausforderung.
Die SPD war ja an der Regierung, wird vielleicht nun Koalitionspartner. Die SPD hatte in ihrem Wahlprogramm Taiwan sogar erwähnt unter De-Risking. Wir bekennen uns weiterhin zur Ein-China-Politik und sind der Überzeugung, dass die Taiwan-Frage nur einvernehmlich in einem friedlichen Verfahren geklärt werden kann. Wie siehst du die SPD-Politik gegenüber Taiwan und China?
Ja, ich würde sagen, das gibt einen Grundkonsens unter den Parteien in Berlin. Also, dass sozusagen die Taiwan-Frage nur friedlich gelöst werden, und zwar, dass die beiden Seiten von der Taiwan-Staat zustimmen. Und das ist, ich glaube, in diesem Fall ist es die SPD nicht anders als die Grüne, die CDU oder die FDP. Und heute beginnt das Sondierungsgespräch. Man weiß nicht, ob die SPD zum Beispiel den Außenminister oder Verteidigungsminister oder Wirtschaftsminister stellt. Also soweit, wir wissen jetzt noch nicht, und welchen Einfluss auf die künftige Regierung hat. Aber ich kann schon sagen, dass eigentlich, was die Taiwan-Frage angeht, also ist es, wie gerade gesagt hat, dass eigentlich gibt es keine großen Differenzen zwischen den Parteien in Deutschland. Ob man in der Zukunft mehr in der Taiwan-Frage engagiert, zum Beispiel was die Teilnahme an der internationalen Organisationen angeht, oder zum Beispiel, dass man wieder eine Fregatte nach Taiwan-Straße schickt, um Chinesen gegenüber zu zeigen, dass die Taiwan-Straße ein internationales Gewässer ist, das weiß man noch nicht. Aber im Großen und Ganzen geht die Tendenz in diese Richtung, dass eigentlich die Sicherheit Taiwans eigentlich den Wohlstand Deutschlands direkt betrifft.
Im SPD-Regierungsprogramm heißt es ja auch, in der EU definieren wir China als Partner, Wettbewerber und Systemrivalen. Da ist auch dieser Begriff Systemrivale mit dabei.
Genau, das ist eigentlich auch nicht Neues. Also das ist seit, ich würde sagen, seit 5, 6 Jahren ist es ein Konsens geworden in Deutschland und in Europa, dass man eigentlich auch inzwischen feststellt, dass Komponentensystemrivale eigentlich an Gewicht gewinnt.
Systemrivale, du sagtest, es ist eigentlich ein Konsens der Parteien. Die zweitstärkste Fraktion wird die AfD, und es sieht so aus, als ob die AfD eine etwas China-nähere Politik macht. Es wird Taiwan auch im Wahlprogramm nicht erwähnt. Ich glaube auch der Begriff Systemrivale nicht. Wie siehst du die AfD zukünftig als zweitstärkste Fraktion im Deutschen Bundestag zur Taiwan- und China-Politik?
Genau, ich glaube, die AfD hat bisher immer eher so Russland- bzw. China-freundliche Politik gehabt, und ich glaube, die AfD wird auch weiterhin so bleiben. Aber wie gesagt, dass unter dem großen Partei aus der Linken und der AfD eigentlich, es gibt Konsens, was die China-Politik angeht, beziehungsweise Taiwan-Politik angeht. Und welche Rolle die AfD spielen würde, das wage ich nicht zu sagen. Ich habe nur gelesen, dass ein Abgeordneter, dessen Assistent angeblich ein Agent Chinas war, also jetzt ist in Untersuchungshaft. Der Abgeordnete heißt Maximilian Kraft, der ist wieder in die AfD-Fraktion aufgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass entweder er oder andere Leute in der AfD dann sich weiterhin zu China äußern, China-freundlich äußern, aber ich weiß nicht, das kann man nicht sagen, vorher sagen.
Ja, da können wir jetzt nicht in die Glaskugel gucken, aber nächste Woche geht es weiter mit unserem Gespräch mit dem freischaffenden taiwanischen Journalisten Li Yuli über die Taiwan-China-Politik Deutschlands nach der Bundestagswahl und mögliche Veränderungen, wenn voraussichtlich die Grünen nicht mehr Teil der Regierungskoalition sein werden und die FDP nicht mehr im Bundestag vertreten sein wird. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 3. März 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr. UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.